Jedes Jahr feierte man in Israel ein großes Fest. Das Fest der ungesäuerten Brote oder das Passafest. Aus der ganzen Welt mussten eigentlich die Juden nach Jerusalem reisen, um dieses Fest zu feiern. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der so bis etwa 80 nach Christus gelebt hatte, schreibt, dass um diese Zeit bis zu 2 Millionen Menschen in Jerusalem waren. Also das ist richtig angestiegen. Das waren riesige Menschenmengen, die da nach Jerusalem kamen. Passa ist ein Fest, wie übrigens alle Feste des Volkes Israels, das zur Erinnerung dient, zur Erinnerung an das, was Gott getan hat. Beim Passa erinnert man sich dann an die Zeit, als Gott Israel von der Unterdrückung der Ägypter befreit hat. Kurz zur Erinnerung: Gott beauftragte Mose, das Volk, das von Ägypten unterdrückt wurde, zu befreien. Nach Ägypten gekommen, wer wissen will, wie das Volk Israel nach Ägypten gekommen ist, kann A, das natürlich in der Bibel nachlesen, das liest man im ersten Buch Mose, B, er kann das Musical besuchen, das jetzt läuft, der Träumer, nämlich Josef hat ja quasi den Weg vorgebahnt, es war eine Hungersnot und dann ist ja quasi das Volk Israel, also Jakob mit seinen Söhnen nach Ägypten gekommen und da sind sie dann über 400 Jahre haben sie da gelebt und da wurden sie dann mit der Zeit eben unterdrückt. Und Gott hatte Mose dazu berufen, der in Ägypten aufgewachsen war, im Haus des Pharaos im Prinzip, ägyptisch gebildet war, dann musste er fliehen und lebte 40 Jahre praktisch in der Wüste. Und nach diesen 40 Jahren, mit 80 Jahren, hat Gott ihm den Auftrag gegeben, nach Ägypten zu reisen, um dort das Volk Israel zu befreien. Und das hat er auch getan. Und der Pharao wollte natürlich, als Mose kam und sagte, komm, lass mein Volk ziehen, sagte Pharao, nein, dich, das Volk lasse ich nicht ziehen. Warum? Das waren günstige Arbeitskräfte. Die wurden unterdrückt, die mussten auf praktisch nichts, mussten die unglaublich viel arbeiten. Also er wollte sie nicht ziehen lassen. Und dann wissen ja viele von uns, kamen dann diese 10 Plagen. Diese 10 Plagen sollten einerseits den Pharao dazu zwingen, dass er das Volk Israel ziehen lässt. Und auf der anderen Seite sollen die 10 Plagen davon Zeugnis ablegen, dass kein ägyptischer Gott mächtiger ist als der Gott Israels. Das soll vor der ganzen Menschheit, der damalig bekannten Menschheit, demonstriert werden. Kein Gott der Ägypter, dieses Volkes, das damals vorherrschend war, ist stärker als der Gott des Volkes Israels. Das waren also diese beiden Gründe. Und während den ersten 9 Plagen blieb der Pharao stur. Während der Plage sagte er, ja, ich lasse euch ziehen. Dann hat Mose gesagt, Herr, lass diese Plage vorbeigehen, dann war sie vorbei und dann sagte der Pharao wieder, nein, ich lasse euch nicht ziehen. Das ging ihm so hin und her. Bis zur 9. Plage ließ er sie nicht ziehen. Endlich bei der 10. Plage war es soweit. Das hat ihm wie das Genick gebrochen, diesem Pharao. Und das war auch eine ganz harte Plage, das ging so. Um Mitternacht, sagt Gott, will ich mitten durch Ägypten gehen, dann wird jeder Erstgeborene in Ägypten sterben, vom Erstgeborenen des Pharaos, also dem Thronfolger, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen Magds an der Hansmühle und bis zu den Erstlingen unter dem Vieh. Alles wird sterben. Jede Familie ist mehrfach betroffen. Immer der Jüngste, immer der Erstgeborene, oder der Älteste, Entschuldigung, immer der Erstgeborene, bis hin zu den Tieren wird sterben. Natürlich hätte der Pharao Israel ziehen lassen, wäre das nicht passiert, aber er wollte nicht. Und Mose forderte nun die Israeliten auf, ein Lamm zu schlachten und mit dem Blut des Lammes die Türen zu bestreichen, die Pfosten auf der linken und rechten Seite und den oberen Pfosten. Alles nachzulesen, 2. Buch Mose, Kapitel 12, Entschuldigung. Dieses Blut sollte die Israeliten schützen vor dieser schweren Plage. Wer diese Anweisung befolgt und das Blut an die Pforten strich, der wurde verschont. So sagt Gott durch Mose, das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten schlage. Das war quasi die Befreiung, der Schutz für das Volk Israel. Und so wurde Israel von dieser Plage verschont. Aber nicht nur das. Endlich war der Pharao dazu bereit, das Volk ziehen zu lassen. Endlich hatte er eingesehen, dass er gegen den Gott Israels nichts, wirklich gar nichts entgegenzustellen hat. Israel konnte Ägypten verlassen und wurde aus der Unterdrückung befreit. Und zur Erinnerung dieser bedrückenden Befreiung wollte Gott, dass Israel jedes Jahr das Passa feiert. Jedes Jahr daran denkt, dass sie es ihm zu verdanken haben, dass sie nun frei sind. Dieses Fest stand nun bevor und Jesus wollte daran teilnehmen. Und so möchte ich uns den Text lesen, den wir heute ein bisschen genauer anschauen. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 7 bis 20. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Ja, wo sollen wir es vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, Jerusalem, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt sich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe diesen Text überschrieben oder diese Predigt überschrieben mit das erste Abendmahl. Denn das ist das erste Abendmahl, das gefeiert wurde hier. Es war der Tag, an dem man die Lämmer schlachtete. Johannes und Petrus sollen alles vorbereiten. Und natürlich wollten sie wissen, wo sie das machen können. Ich meine, man muss sich vorstellen, um diese Zeit waren dermaßen viele Leute in Jerusalem und sie suchten Raum, um das Passa zu feiern. Wo sollen sie das machen? Und jetzt gibt ihnen Jesus eine interessante Anweisung. Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der mit einem Wasserkrug trägt, folgt ihm nach und geht in das Haus, in das er hineingeht. Und dann machen sie das und dann sollen sie dem Hausherrn sagen, dem das Haus gehört. Der Meister lässt sich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa feiern kann. Und man höre und staune, das hat funktioniert. Also ich muss sagen, also diese Jünger, die waren, hättet ihr das gemacht? Hättet ihr das gemacht? Ich sage euch, geht nach Zürich und sucht einen Raum und bereitet den vor, dass wir dort einen Gottesdienst feiern können. Und dann sagt ihr, ja, wo soll der Raum sein? Dann sagt ihr, lauf mal in die Stadt, da siehst du einen Mann mit deinem Solex. Und dann fährst du dem nach und dort, wo er hingeht, da sagst du, der Jürg hat gesagt, wo können wir unseren Gottesdienst feiern? Und dann zeigt er mir den Raum. Ist unglaublich, was die Jünger erlebt haben mit Jesus. Und nun können sie den Raum für das Passahmahl vorbereiten. Da gab es einiges zu tun. Für ein Lamm waren mindestens 10 Personen nötig, und das waren sie ja. Denn man musste das Fleisch aufessen. Man sollte eigentlich nichts übrig lassen von diesem Lamm. Und nun möchte ich kurz erklären, damit wir das, was nachher kommt, besser einordnen können, wie so eine Feier eigentlich verläuft. Und ich mache das aus dem Gesichtspunkt eigentlich dieser Becher, dieser Kelche. Das Party Passafei wird eröffnet von dem, der sie leitet, meistens der Vater, meistens der Älteste. In dem Fall bei Jesus ist es natürlich Jesus gewesen, der die Feier dieses Passa leitet. Zuerst, es sind 4 Becher insgesamt, 4 Kelche, und der erste Kelch, mit dem eröffnet praktisch der Familienvater diese Feierlichkeit, sozusagen der Eingangsbecher, der dann mit den Worten eingeführt wird: Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, du König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und dann ging man bittere Kräuter umher, eine Art Salat, zur Erinnerung an die Leiden der Knechtschaft in Ägypten. Man taucht sie in rötlich-süße Brühe aus Mandeln, Nüssen, Feigen und anderen süßen Gerüchen, welche durch ihre Farbe, wie man sagt, diese Litten daran erinnert, dass sie Ziegel machen mussten. Und durch den Geschmack sollen sie an die Freundlichkeit ihres Gottes erinnert werden, der ihnen auch in dieser Not beigestanden ist. Der zweite Teil dieser Feier ist, dass der älteste Sohn fragt seinen Vater nach der Bedeutung dieses Mahls, was sie jetzt eigentlich feiern und was die Gebräuche bedeuten. Und dann erzählt der Vater nach 2. Mose Kapitel 12 die Befreiung Ägyptens und die Einsetzung des Passa, was dort auch geschildert wird. Das geschah vermutlich nach festgelegten liturgischen Vorlagen, die in Israel bekannt waren. Und dann singt man den Psalm 113 und den Psalm 114. Und der Vater lässt den zweiten Becher umgehen, der Becher der Plagen, der an die 10 Plagen erinnert. Und dann kommt der Hauptteil dieser Feier, das Hauptmahl. Der Vater nimmt 2 ungesäuerte Brote, und jetzt sehen wir schon, dass das jetzt offenbar der Teil ist, der dann der zentrale Teil des Abendmahls wird. Er nimmt die 2 ungesäuerten Brote, bricht eines dieser beiden Brote auseinander und legt das zerbrochene Brot auf das ganze Brot. Und dann spricht er einen Dank aus für diese Brotstücke, taucht sie in die Brühe und isst zusammen mit einem Stück des Lammes und bitteren Kräutern dazu. Alle folgen seinem Beispiel, und das ist das eigentliche Mahl. Und während diesem Hauptgericht ist dann das Gespräch eigentlich offen. Man kann über verschiedenste Dinge sich austauschen. Und dann nimmt der Vater oder eben der Leiter dieses Mahls, nimmt dann den dritten Becher. Das ist der Becher der Erlösung. Mit diesem Teil schließt er diesen Hauptteil ab, und dieser Becher geht dann um, begleitet mit einem Dankgebet des Hausvaters. Und dann zum Schluss gibt es noch den Becher des Lobpreises, der herumgereicht wird. Der Vater teilt einen vierten Becher aus und dann singt man nochmals Psalmen, die Psalmen 115 bis 118. Das war ungefähr so die Grundstruktur dieser Feier. Das kann man natürlich noch viel detaillierter erklären, aber da bin ich auch nicht Spezialist. Aber da sehen wir ungefähr, wie das abläuft, und wir können ungefähr sehen, wie das jetzt auch da in diesem Text, den wir miteinander gelesen haben. Diese Feier wollte Jesus unbedingt mit seinen Jüngern zusammen feiern. Das sagt er ihnen gleich zu Beginn: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passa mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus wusste, dies ist die letzte, die allerletzte Gelegenheit, bei der er noch mit seinen Jüngern zusammen sein wird, in der er noch mit Ruhe mit ihnen zusammen sein kann. Wenige Stunden später wird der demütigende und schmerzhafte Weg zur Hinrichtung ans Kreuz seinen unaufhaltsamen Verlauf nehmen. Jesus sucht also noch einmal die Nähe und Gemeinschaft zu seinen Jüngern. Und das ist in meinen Augen etwas absolut Besonderes. Dass Jesus, der Sohn Gottes, dass ihm die Gemeinschaft mit seinen Jüngern dermaßen wichtig ist, dass er sich danach sehnt, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen zu sein, das zeigt doch, wie menschenfreundlich Gott ist. Gott sucht heute noch die Nähe zu uns Menschen. Wir haben einen menschenfreundlichen Gott. Jesus war nicht über alles erhaben in dem Sinn, dass er sagt, ja, diese kleinen Menschen interessieren mich gar nicht, sondern er wollte nochmals Gemeinschaft haben. Ich habe mich danach gesehnt, mit euch dies zu feiern. Ich wollte nochmals, bevor ihr von mir alle wegspringt aus Angst, wollte ich euch nochmals zusammen haben. Jesus leitete diese Passafeier und eröffnete das Passamahl mit dem ersten Becher, dem Becher des Segens. Er dankte Gott und sagte seinen Jüngern: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Jesus deutet seinen Jüngern damit an, dass die Zeit sich jetzt enden wird. Er wird bald sterben, sehr bald. Aber gleichzeitig lässt er sie auch wissen, und ich glaube nicht, dass das die Jünger damals wirklich verstanden haben, er lässt sie gleichzeitig wissen, dass sein Sterben nicht das Ende sein wird, sondern dass der Tag kommen wird, an dem er im Reich Gottes mit ihnen genau das wieder tun wird. Am Tisch sitzen und Gemeinschaft haben. Und dann folgte der zweite Teil, über den Lukas in diesem Abschnitt nichts berichtet. Einer der Jünger wird Jesus gefragt haben, wie das geht, was sie jetzt feiern, was der Grund dieser Feier ist, und Jesus wird ihnen das beantwortet haben. Und zum Schluss tranken sie den zweiten Becher, den Becher, der an die 10 Plagen erinnert. Und dann nimmt Jesus das ungesäuerte Brot, dankte, brach es auseinander, also dankte Gott dafür, brach es auseinander und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Das ungesäuerte Brot ist ein Zeichen für die Reinheit. Ungesäuert heißt schuldlos, rein. Deshalb symbolisiert es den Leib von Jesus. Im Hebräer heißt es ja, das ist ganz wichtige Überzeugung unseres Glaubens, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte, vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings, das ist nun das Entscheidende, mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Keine Sünde. Jesus ist rein, sündlos. Das symbolisiert dieses ungesäuerte Brot. Und deshalb sagt er, das ist mein Leib, mein sündloser Leib, der für euch gebrochen wird. Und nun nimmt das Essen seinen weiteren Verlauf. Das Passahlamm wird gegessen, sie unterhalten sich und dann nimmt Jesus den dritten Becher, dankt Gott und sagt zu seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der dritte Becher, der Becher der Erlösung, der Becher der Rettung. Das Blut des Lammes schützte die Israeliten vor dem Tod. Da wurden sie gerettet. Erinnerung an diese Rettung. Dieser Becher bekommt jetzt eine neue Bedeutung. Es ist nicht nur das Blut des Passahlamms, sondern es ist das Blut von Jesus, das die Rettung vor dem Tod bringt. Wie Israel durch das Blut des Lammes aus der Knechtschaft befreit wurde, so werden wir durch das Blut Jesu aus der Knechtschaft der Sünde entlassen. Das heißt, uns trifft der Tod nicht, der uns treffen müsste. Genauso in Israel, in Ägypten hat die Juden, die Israeliten, der Tod nicht getroffen, wenn sie dieses Blut an den Pforten ihrer Türen hatten. Der Tod konnte ihnen nichts anhaben. Und genauso ist es durch das Blut Jesu, kann uns der Tod nichts anhaben. So hat Jesus den Passahmal oder den Passahlamm eine neue oder man könnte auch sagen eine tiefere Bedeutung gegeben. Oder noch anders gesagt, jetzt wird offenbar, jetzt macht Jesus deutlich, worauf das Passahlamm all die Jahrhunderte hindurch eigentlich hingewiesen hat, nämlich auf Jesus. Jetzt wird das offenbar. Das wahre Passahlamm ist nämlich Jesus selbst. Das Passahlamm, mit dem Israel, das Passahfeind, ist nur eine Vorschattierung, nur hinweisend für die elementar wichtigere Erlösung. Übrigens sagt auch Paulus, den Korinthern macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht, entfernt den alten durchsäuerten Teig, Bild für die Sünde, Schuldhaftigkeit, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Warum seid ihr das? Weil ihr von Christus befreit seid. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passahlamm ist. Und wer ist das? Christus. Das Blut von Jesus, dem wahren Passahlamm, das beschützt und befreit uns vor dem Tod. Jetzt ist Jesus das wahre Passahlamm. Das Passahlamm, mit dem Israel feiert, ist nur Vorschattierung, nur Hinweis auf das Vollkommene. Er wurde für unsere Rettung hingerichtet. Und beim Abendmahl denken wir deshalb nicht an das Passahlamm in Ägypten zurück, sondern wir erinnern uns an das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und Johannes selbst sagte, als er Jesus sah, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und deshalb sollten wir schon darauf achten, dass wir auch an Ostern, auch wenn das noch so interessant ist, wir haben nicht gegen Passahmal feiern, dass man mal weiß, wie das läuft. Aber vergessen wir nicht, unser Erlös nicht das Passahlamm von Ägypten, sondern unser Erlös Jesus, dass man das nicht verwechselt. Wir denken also nicht an die Rettung aus Ägypten zurück, sondern wir denken an die Rettung am Kreuz. Und hier habe ich so ein Schema aufgemacht, das ist der alte Bund, altes Testament. Unterdrückung durch die Ägypter, Mose erlöst, das Passahlamm beschützt sie und nun wird gefeiert in Erinnerung an die Rettung durch Jahwe. Das hat natürlich auch eben den Zukunftsaspekt, weil diese Rettung aus Ägypten hat ja den Volk Israel die Entwicklung ermöglicht. Sonst wären sie ja in Ägypten allenfalls zugrunde gegangen. Und jetzt, analog dazu, im Neuen Testament ist die Unterdrückung durch die Sünde. Wir sind der Sünde verfallen. Jesus erlöst uns am Kreuz. Sein Leib wird gebrochen, sein Blut fließt für uns. Und wer nun an Jesus glaubt, der ist gerettet. Und nun feiern wir in Erinnerung an diese Rettung. Und diese Feier, die wir haben und jeden Monat feiern in unserer Gemeinde, ist das Abendmahl, an dem wir uns daran erinnern. Unser Leben und unser Glaube gründet in der geschichtlichen Tatsache, dass Jesus vor den Toren Jerusalems hingerichtet wurde. Das sollen wir nie vergessen. Das Fundament unserer Rettung liegt nicht in einer Erfahrung, persönlichen Erfahrung, die wir gemacht haben, sondern unsere Rettung, das Fundament unserer Rettung liegt einzig und allein in der geschichtlichen Tatsache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist vor den Toren Jerusalems. Das ist das Fundament unseres Glaubens, nicht die Erfahrung. Wenn wir uns bekehren, wenn wir uns Jesus hinwenden, dann ist es nicht primär die Bekehrung. Natürlich, die Bekehrung rettet uns im Prinzip schon, aber es ist nicht die Bekehrung, die uns rettet, sondern der Tod Jesu, der uns rettet. Wäre Jesus für unsere Schuld nicht gestorben und auferstanden, könnten wir uns jeden Tag 100-mal bekehren. Wir wären nie gerettet. Wir sind nur gerettet, weil Jesus am Kreuz starb. Nur weil das eine Tatsache ist. Wenn das keine Tatsache ist, wenn das ein Märchen ist, dann können wir unseren ganzen Glauben vergessen. Dann nützt es nichts. Dann nützt es auch nicht, wenn ich mich bekehre. Und wenn ich noch so viele schöne Gefühle bei der Bekehrung habe, das nützt alles nichts. Denn das, was das Leben von uns ändert, ist eine Tat, die Gott getan hat. Genau damals wie in Ägypten wurde Israel befreit aus der Knechtschaft der Ägypter. So werden wir befreit von unserer Schuld nur deshalb, weil Gott gehandelt hat in Jesus Christus und weil Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist als unschuldiger Mensch und Sohn Gottes. Deshalb sind wir erlöst. Es ist nicht unsere Erfahrung, die uns erlöst hat. Es ist auch nicht das Bekehrungserlebnis, das uns primär erlöst. Erlöst werden wir alleine durch das, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir von dem quasi unseren Nutzen haben und die Rettung auch für uns persönlich wird, natürlich müssen wir uns Jesus zuwenden, unsere Schuld bekennen, in unser Leben einladen. Aber das ist nur möglich und das hat nur eine Bedeutung, weil Jesus für uns tatsächlich gestorben ist. Unser Glaube lebt aus der Erinnerung, so altmodisch das klingen mag. Und wenn ich eine Glaubenskrise habe, dann hilft das mir sehr, sehr wenig. Wenn ich daran denke, was ich mit Gott erlebt habe, das kann vielleicht da und da, dort helfen. Ich sage das nicht, dass das nie hilft. Aber was wirklich hilft, unbestechlich hilft, weil jede Führung in meinem Leben kann ich schlussendlich hinterfragen und sagen, ja, war denn das wirklich Gott? Oder habe ich in meinem religiösen einfach gesagt, ja, das ist Gott? Und jetzt, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ja, auch der nicht an Jesus glaubt, die erleben ja auch so eine Art Wunder. Die haben auch Führungen, wo man staunt und sie glauben doch nicht an Jesus. Vielleicht war ich etwas, habe ich die Sachen etwas überinterpretiert. Das kann ich immer anzweifeln und hinterfragen. Aber was ich nicht, natürlich kann ich das auch hinterfragen, aber was immer stehen bleibt, in der tiefsten Glaubenskrise, ist, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Und wenn ich mich an keiner Erfahrung mehr festhalten kann, dann kann ich mich noch an dieser Tatsache festhalten, dass Jesus für mich gestorben ist. Das liegt außerhalb von mir. Das hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Das ist eine Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat. Und wenn wir Glaubenskrisen haben, ich könnte das euch noch an anderen Sachen nachweisen, aber ich muss jetzt aufhören. Aber ich muss vielleicht wieder mal über den Psalm 77 predigen. Das ist unglaublich. Israel hat über Jahrhunderte zum Teil Trost gefunden über dem, was Gott mit dem Volk Israel getan hat. Nicht aus den persönlichen Erfahrungen. Und wir bewältigen unsere Glaubenskrise, haben wir Probleme, wenn wir das vergessen, was Gott für uns getan hat. Und so sagt es auch Petrus. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Also ein Mensch, der orientierungslos lebt, der geistig orientierungslos durch die Welt geht, was ist da das Problem? Das Problem ist, dass er vergessen hat, was Jesus für ihn getan hat. Er hat es vergessen. Der christliche Glaube hat sich losgelöst. Es war quasi nur noch eine Zusammenfassung von Phrasen, die man dreschen kann als fromme Leute. Aber es ist vergessen gegangen, woher man kommt. Nämlich vom Kreuz. Nämlich dort, wo Jesus für meine Schuld gestorben ist. Und wenn ich das vergesse, dann habe ich das Fundament meines Glaubens abgekoppelt. Und dann werde ich orientierungslos und dann stürze ich von einer Glaubenskrise in die andere. Wenige Stunden später, am anderen Morgen, um circa 9 Uhr, wurde Jesus bereits ans Kreuz geschlagen. Für dich und mich hat er das zugelassen. Das hätte er nicht machen müssen. Jesus hatte das nicht nötig. Er war ohne Sünde. Er hat es für dich und für mich getan, damit wir für alle Ewigkeit gerettet werden. Was Jesus in unserem Leben fundamental verändert, beschreibt Paulus folgendermaßen. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat er das gemacht? Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt mit seinem Sohn, der die Rechnung für uns bezahlt hat. Wie tiefgreifend diese Vergebung ist, werden wir dann erfahren, wenn wir mit eigenen Augen sehen werden, wie großartig der Himmel ist. Und Jesus sagt ja seinen Jüngern bei diesem Mal, ihr werdet das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Also dann, wenn der neue Himmel und die neue Erde entsteht, dann werden wir begreifen, was für eine unglaubliche Bedeutung das hat, was Jesus getan hat. Und bis dahin feiern wir das Abendmahl in Dankbarkeit Jesus gegenüber, der für uns am Kreuz starb. Im Reich Gottes werden wir erkennen, welche Bedeutung diese Rettung für uns hat. Dann werden wir vor Freude und Dankbarkeit uns kaum erholen können. Wir werden staunen und ich bin überzeugt, wir werden sagen, so grandios habe ich mir das doch nicht vorgestellt. Ich habe es mir schön vorgestellt, aber das übertrifft alle meine Vorstellungskräfte. Und das, dass ich das sehe, das verdanke ich allein Jesus, der damals in Jerusalem für meine Schuld am Kreuz starb. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, es ist ein riesiges Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass du für unsere Schuld und mit unserer Schuld ans Kreuz gegangen bist. Du hast uns gezeigt durch das ungesäuerte Brot, dass du keine Schuld hast. Du warst sinnlos. Und deshalb konntest du für unsere Schuld bezahlen. Und du hast das getan. Du hast dein Leben gegeben. Und dadurch hast du uns ewiges Leben geschenkt. Und nun kann der Tod uns nichts anhaben. Das Einzige, was wir noch machen, ist, dass wir sterben.
Aber wenn wir dir vertrauen, hat der Tod mit unserem Leben gar nichts mehr zu tun. Wir danken dir dafür. Jetzt wollen wir auch dieses Mahl feiern und uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, dass wir das lernen, unseren Glauben nicht einfach auf unseren Erfahrungen abzustützen, sondern dass wir begreifen, dass unser Glaube sein Fundament am Kreuz hat. Bei dem, dass du gekreuzigt wurdest und auferstanden bist. Und wenn du das nicht getan hättest, so hätten wir keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Freude. Und du hast das getan aus Liebe zu uns. Du bist ein Gott, der Menschen liebt. Wir beten dich an. Amen.